Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel und damit gewissermaßen auch zur Feier des großen Versöhnungstages. Um den Versöhnungstag, hebräisch Yom Kippur, der einmal jährlich von den Israeliten gefeiert wird, geht es nämlich im dritten Buch Mose, Kapitel 16. Den Anfang dieses Kapitels haben wir bereits in der letzten Sendung erreicht, und ich behauptete, was damals im Zusammenhang mit dem großen Versöhnungstag passierte, war das Beste, was das alttestamentliche Gesetz anzubieten hatte, nämlich Versöhnung mit Gott, wie sie auf noch vollkommenere Weise erst durch den Opfertod Jesu am Kreuz geschah. Damit stand der große Versöhnungstag auch weit über dem, was der übliche Opferdienst der Priester in der Stiftshütte ausrichten konnte. Schon die Vorbereitungen, die für den großen Versöhnungstag getroffen werden mussten, deuteten an, dass etwas Großartiges bevorstand. Allein Aaron, der Hohepriester der Israeliten, sollte in die Stiftshütte gehen. Die einfachen Priester, die sonst für allerlei Dienste zuständig waren, mussten diesmal außen vor bleiben. Aaron wiederum sollte alle Kleidungsstücke ablegen, die ihn sonst als Hohenpriester erkennbar machten. Dazu gehörte vor allem der prachtvoll verzierte Priesterschurz. Am großen Versöhnungstag durfte er nur die einfache weiße Leinenkleidung eines gewöhnlichen Priesters tragen und sollte sich vor dem Ankleiden auch noch gründlich waschen. Das heißt, er sollte schmucklos, aber rein sein. Am Schluss der vorangegangenen Sendung habe ich bereits darauf hingewiesen, dass ich darin einige Parallelen zu dem entdecke, was Jesus später getan hat, um die Menschen für Gott zu versöhnen. Ein Vers aus dem Philipperbrief fasst es wunderbar zusammen. Dort heißt es: Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Das heißt, so wie Aaron seinen prachtvollen Priesterschurz ablegen musste, der ihn normalerweise als Hohenpriester kennzeichnete, so verzichtete Jesus eine Zeit lang auf seine göttliche Würde und wurde Mensch. Und wozu das Ganze? Hier die Antwort aus dem Philipperbrief. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Das heißt, die Versöhnung des Menschen mit Gott war sein Ziel. Genau das wollte und sollte auch Aaron bewerkstelligen, allerdings nur bezogen auf das Volk Israel und nur zeitlich beschränkt. Denn der große Versöhnungstag wurde und wird ja bis heute jedes Jahr aufs Neue gefeiert. Eine weitere Parallele zum Neuen Testament sehe ich darin, dass Aaron im Gegensatz zum alltäglichen Priesterdienst damals ganz allein den großen Versöhnungstag zelebrieren musste. Auch Jesus musste sein Versöhnungswerk allein vollbringen. Nicht umsonst wird er an einigen Stellen im Neuen Testament auch als Hoherpriester bezeichnet. Wenden wir uns nun dem Bibeltext aus dem dritten Mosebuch Kapitel 16 zu. Die Verse 5 und 6 berichten über weitere Vorbereitungen am großen Versöhnungstag. Dort heißt es: Und er, also Aaron, der Hohepriester, soll von der Gemeinde der Israeliten zwei Ziegenböcke entgegennehmen zum Sündopfer und einen Widder zum Brandopfer. Und Aaron soll einen Stier, sein Sündopfer, darbringen, dass er für sich und sein Haus Sühne schaffe. Das waren die letzten persönlichen Vorbereitungen, die Aaron für den Versöhnungstag treffen sollte. Er musste für sich und seine Familie ein Sündopfer darbringen. Vielleicht war auch der ganze Stamm Levi mit eingeschlossen. Zu diesem Teil der Vorbereitungen für den großen Versöhnungstag gibt es keine Entsprechung im Leben Jesu. Denn Jesus brauchte für sich kein Sündopfer, weil er ohne Sünde war. Allerdings, so drückt Paulus es einmal aus, Jesus wurde für uns zur Sünde gemacht. Weil Jesus selbst ohne Sünde war, wird auch nirgends in der Bibel davon berichtet, dass er im Tempel jemals ein Opfer dargebracht hätte. Aaron dagegen musste zuerst ein Sündopfer für sich selbst und seine Familie darbringen. Es erinnerte ihn daran, dass er vor Gott ein sündiger Mensch war. Nach den persönlichen Vorbereitungen sollte Aaron auch alles Weitere in die Wege leiten. Hören Sie dazu die Verse 7 bis 14. Und danach soll Aaron zwei Böcke nehmen und vor dem Herrn stellen an der Tür der Stiftshütte und soll das Los werfen über die zwei Böcke. Ein Los dem Herrn und das andere dem Azazel. Und soll den Bock, auf welchen das Los für den Herrn fällt, opfern zum Sündopfer. Aber den Bock, auf welchen das Los für Azazel fällt, soll er lebendig vor dem Herrn stellen, dass er über ihm Sühne vollziehe und ihn zu Azazel in die Wüste schicke. Und Aaron soll den Stier seines Sündopfers herzubringen und sich und sein Haus entsühnen und soll ihn schlachten und soll eine Pfanne voll Glut vom Altar nehmen, der vor dem Herrn steht, und beide Hände voll zerstoßenen Räucherwerks und es hinein hinter den Vorhang bringen und das Räucherwerk aufs Feuer tun vor dem Herrn, dass die Wolke vom Räucherwerk den Gnadenthron bedecke, der auf der Lade mit dem Gesetz ist, damit er nicht sterbe. Und soll etwas vom Blut des Stieres nehmen und es mit seinem Finger gegen den Gnadenthron sprengen. Vor den Gnadenthron aber soll er siebenmal mit seinem Finger von dem Blut sprengen. Soweit die Verse 7 bis 14. Auffällig ist, dass zu dem Sündopfer in diesem Fall zwei Ziegenböcke gehörten. Jeder Bock stellte einen anderen Aspekt der Sündenvergebung dar. Der eine wurde auf dem Altar geopfert und der andere wurde in die Wüste geschickt. Der Bock, der in die Wüste geschickt wurde, war der sogenannte Sündenbock. Über die Bedeutung des hebräischen Ausdrucks Azazel wurde viel gerätselt. Das Wort bezieht sich offenbar auf den Ziegenbock und darauf, dass er in die Wüste geschickt wurde. Die Septuaginta, also die älteste griechische Übersetzung des Alten Testaments, deutet den Begriff Azazel so, dass es hier wohl um die vollständige und endgültige Entfernung der Sünde geht. Auch der deutsche Reformator Martin Luther hat sich dahingehend geäußert. Auf jeden Fall war es so, dass der eine Ziegenbock als Sündenbock in die Wüste geschickt und der andere geopfert wurde. Noch davor musste Aaron mit dem Blut des Stieres, den er für sich und sein Haus geopfert hatte, das Allerheiligste der Stiftshütte betreten. Von daher ist es nicht ganz richtig, wenn man sagt, dass der hohe Priester das Allerheiligste nur ein einziges Mal im Jahr betreten durfte. Genau genommen geschah es zweimal. Aber eben nur an einem einzigen Tag im Jahr, dem großen Versöhnungstag. Ich möchte versuchen, die Handlungen, von denen eben in den vorgelesenen Versen die Rede war, noch ein bisschen einfacher darzustellen. Ausgangspunkt war der Brandopferaltar, der im Vorhof der Stiftshütte stand. Der Stier für das Sündopfer des Hohenpriesters wurde genauso geschlachtet wie bei jedem anderen Sündopfer. Dann ging der Hohepriester in die Stiftshütte hinein. Dort musste er eine Pfanne mit glühenden Kohlen vom Feuer des Räucheraltars nehmen und zwei Handvoll zerstoßenes Räucherwerk auf die Kohlen in der Pfanne legen. Dann betrat er das Allerheiligste, also den Bereich der Stiftshütte hinter dem Vorhang, und eine Rauchwolke breitete sich dort aus. Im Allerheiligsten befand sich die Bundeslade mit dem Gnadenthron obendrauf. Der Hohepriester nahm nun das Blut des Stieres, das er in einer Schüssel mitgebracht hatte, tauchte seinen Finger hinein und sprengte siebenmal etwas davon vor den Gnadenthron. Ja, man könnte sagen, erst durch das Blut wurde die Deckplatte der Bundeslade mit dem Thron tatsächlich zum Gnadenthron. Die siebenmalige Besprengung weist auf eine vollständige und endgültige Entsühnung hin. Bestimmt war das ein schwieriger Tag für den Hohenpriester. Bis in die kleinsten Einzelheiten hinein musste er alles richtig machen, wenn er in die Gegenwart Gottes trat. Fehler durfte er sich nicht leisten. Und das Betreten des Allerheiligsten, das nur einmal im Jahr stattfinden durfte, war gewiss ein ehrfurchtseinflößender Moment. Vermutlich musste Aaron dabei auch an seine beiden Söhne denken, die deshalb von Gott getötet wurden, weil sie beim Dienst in der Stiftshütte gegen Gottes Anweisungen verstoßen hatten. Die ganze Zeremonie am großen Versöhnungstag war also von einem heiligen Ernst geprägt. Lassen Sie mich an dieser Stelle wieder einen kurzen Blick ins Neue Testament werfen. Christus wurde, diesen Bibelvers habe ich vorhin schon zitiert, am Kreuz für uns zur Sünde gemacht. Das Kreuz ist ja das neutestamentliche Gegenbild zum Brandopferaltar in der Stiftshütte. Jesus verrichtete wie ein hoher Priester den Opferdienst, aber zugleich war er auch selbst das Opfer, das für die Sünden der Menschen gestorben ist. Und dadurch ist Gottes Thron sozusagen für uns zum Gnadenthron geworden. Das alles wird im Hebräerbrief in den Kapiteln 9 und 10 ausführlich entfaltet. Während Aaron mit Furcht und Zittern vor den Gnadenthron in der Stiftshütte trat, dürfen wir nach Hebräer 4, Vers 16 mit Zuversicht und ohne Angst zu Gott kommen. Während Aaron nur an einem Tag im Jahr das Allerheiligste betreten durfte und auch dann nur für kurze Zeit, dürfen wir jederzeit und überall zu Gott kommen. Nun wieder zurück zu unserem Bibeltext im dritten Buch Mose. Nachdem Aaron für sich und sein Haus, also für seine Familie, im Allerheiligsten gewesen war und etwas Blut von seinem Sündopfer versprengt hatte, musste er ein zweites Mal hineingehen, diesmal für das Volk. Ich lese weiter ab Vers 15. Gott sprach: Danach soll er den Bock, das Sündopfer des Volks, schlachten und sein Blut hineinbringen hinter den Vorhang und soll mit seinem Blut tun, wie er mit dem Blut des Stieres getan hat, und etwas davon auch sprengen gegen den Gnadenthron und vor den Gnadenthron, und soll so das Heiligtum entsühnen wegen der Verunreinigungen der Israeliten und wegen ihrer Übertretungen, mit denen sie sich versündigt haben. So soll er tun der Stiftshütte, die bei ihnen ist, inmitten ihrer Unreinheit. Kein Mensch soll in der Stiftshütte sein, wenn er hineingeht, Sühne zu schaffen im Heiligtum, bis er herauskommt. So soll er Sühne schaffen für sich und sein Haus und die ganze Gemeinde Israel. Und er soll hinausgehen zum Altar, der vor dem Herrn steht, und ihn entsühnen und soll vom Blut des Stieres und vom Blut des Bockes nehmen und es ringsum an die Hörner des Altars streichen und soll mit seinem Finger vom Blut darauf sprengen siebenmal und ihn reinigen und heiligen von den Verunreinigungen der Israeliten. In diesen Versen wurde also geschildert, wie Aaron ein zweites Mal das Allerheiligste der Stiftshütte betreten sollte. Diesmal nicht für sich und seine Familie, sondern für die Israeliten, und zwar wegen ihrer Übertretungen. Mit dem Ziegenbock wurde dieselbe Handlung vollzogen wie vorher mit dem Stier. Der Vorgang der Entsühnung sollte nun allerdings das ganze Heiligtum umfassen. Sogar der Brandopferaltar musste mit Blut bestrichen werden, weil dort die Sünden Israels gesühnt wurden, wodurch der Altar selbst, bildlich gesprochen, verunreinigt wurde. All das kann nur andeuten, wie ernst Gott das Problem der Sünde nimmt. Und selbst das, was am großen Versöhnungstag unternommen wurde, um Gott und Mensch miteinander zu versöhnen, reichte nicht aus. Deshalb heißt es in Hebräer 9, die Stiftshütte und alle Geräte für den Gottesdienst besprengte er mit Blut, und es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz, und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. So also mussten die Abbilder der himmlischen Dinge gereinigt werden, die himmlischen Dinge selbst aber müssen bessere Opfer haben als jene. Das bedeutet, auch der große Versöhnungstag war nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern eben nur ein Abbild oder Vorausbild dessen, was Jesus später durch sein Opfer vollbrachte. Trotzdem wollen wir natürlich wissen, was am großen Versöhnungstag der Israeliten sonst noch geschah. Ich lese weiter ab Vers 20. Und wenn Aaron die Entsühnung des Heiligtums vollbracht hat, der Stiftshütte und des Altars, so soll er den lebendigen Bock herzubringen. Dann soll Aaron seine beiden Hände auf dessen Kopf legen und über ihm bekennen alle Missetat der Israeliten und alle ihre Übertretungen, mit denen sie sich versündigt haben. Und soll sie dem Bock auf den Kopf legen und ihn durch einen Mann, der bereitsteht, in die Wüste bringen lassen, dass also der Bock alle ihre Missetat auf sich nehme und in die Wildnis trage. Und man lasse ihn in der Wüste. Das Auflegen der Hände auf ein Tier kennen wir schon von den Opfervorschriften am Anfang des 3. Mosebuches. Das Handauflegen war eine durch und durch symbolische Handlung. Sie sollte dem Menschen begreiflich machen, wie Gott Sünde unschädlich machen kann. Das geschieht eben nicht dadurch, dass sich die Sünde einfach in Luft auflöst, sondern indem sie von einem anderen übernommen wird. Auf prophetische Weise spricht Jesaja davon, dass Jesus Christus diese Aufgabe einmal übernehmen wird. Er sagt, der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Und Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Von dem Kirchenvater Ambrosius stammt der folgende Satz. Der Übeltäter am Kreuz wusste wohl, dass die Wunden am Leib Christi nicht die Wunden Christi waren, sondern die Wunden des Übeltäters. Interessant finde ich, dass bei den Israeliten extra ein Mann bereitstehen musste, um den Sündenbock in die Wüste zu bringen. Er war bildlich gesprochen dafür verantwortlich, dass die Sünden des Volkes tatsächlich auf Nimmerwiedersehen in der Wüste verschwanden. Bestimmt kehrte er danach zurück zur Stiftshütte und meldete, alles bestens, Mission erfüllt. Im Alten Testament gibt es eine ganze Reihe von Bibelstellen, die bildhaft beschreiben, wie Gott Menschen von der Sünde befreit. Wer weiß, vielleicht hatten manche Verfasser dieser Verse sogar einen Sündenbock vor Augen, als sie ihre Gedanken dazu niederschrieben. In Psalm 103 heißt es zum Beispiel, so fern der Morgen ist vom Abend, lässt Gott unsere Übertretungen von uns sein. Oder ein Vers aus Jesaja 38. Siehe, um Trost war mir sehr bange. Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe, denn du wirfst alle meine Sünden hinter dich zurück. Und einige Kapitel weiter heißt es bei Jesaja, diesmal allerdings aus der Perspektive Gottes, ich tilge deine Missetat wie eine Wolke und deine Sünden wie den Nebel. Kehre dich zu mir, denn ich erlöse dich. Bei Jeremia ist in Kapitel 50 folgender Vers zu finden. Zur selben Zeit und in jenen Tagen wird man die Missetat Israels suchen, spricht der Herr, aber es wird keine da sein. Und die Sünden Judas, aber es wird keine gefunden werden, denn ich will sie vergeben denen, die ich übrig bleiben lasse. Und bereits einige Kapitel davor steht im Jeremia-Buch, und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Nach diesem kleinen Ausflug zu verschiedenen Texten im Alten Testament kehre ich nun wieder zum 3. Buch Mose zurück. Hören Sie jetzt aus Kapitel 16 die Verse 23 und 24. Und Aaron soll in die Stiftshütte gehen und die leinenen Kleider ausziehen, die er anzog, als er in das Heiligtum ging, und sie dort lassen. Und er soll sich mit Wasser abwaschen an heiliger Stätte und seine eigenen Kleider anziehen und wieder hinausgehen und sein Brandopfer und des Volkes Brandopfer darbringen und sich und das Volk entsühnen. Damit waren die Kulthandlungen im Rahmen des großen Versöhnungstages beendet. Im Grunde waren jetzt nur noch einige Aufräumarbeiten zu erledigen. Ein Jahr lang durfte Aaron das Allerheiligste der Stiftshütte nun nicht mehr betreten. Weiter ab Vers 26. Der Mann aber, der den Bock für Azazel hinausgebracht hatte, soll seine Kleider waschen und sich mit Wasser abwaschen und erst danach ins Lager kommen. und den jungen Stier und den Bock vom Sündopfer, deren Blut in das Heiligtum zur Entsühnung gebracht wurde, soll man hinausschaffen vor das Lager und mit Feuer verbrennen, samt Fell, Fleisch und Mist. Und der sie verbrennt, soll seine Kleider waschen und sich mit Wasser abwaschen und erst danach ins Lager kommen. Der Mann, der den Bock in die Wüste gebracht hatte, war durch den Kontakt mit ihm unrein geworden. Deshalb sollte er seine Kleider und auch sich selbst waschen. Die toten Sündopfertiere wurden aus dem Lager gebracht und verbrannt. Und danach mussten sich auch die Männer, die das erledigt hatten, gründlich waschen. Alles, was irgendwie mit Sünde zu tun hatte, musste also gereinigt werden. Ich glaube, dass die Israeliten durch all diese Vorschriften sehr sensibel wurden, was das Sündigen betraf. Mit der Zeit wusste jeder Einzelne, Sünde macht mich genauso unrein wie ein Bad in einer Schlammgrube. Weiter im Bibeltext ab Vers 29. Nach den praktischen Anweisungen, wie der große Versöhnungstag durchzuführen sei, folgt jetzt eine Zusammenfassung, die auch auf den Sinn und Zweck dieses Tages hinweist. Gott spricht: Auch soll euch dies eine ewige Ordnung sein. Am 10. Tage des 7. Monats sollt ihr fasten und keine Arbeit tun, weder ein Einheimischer noch ein Fremdling unter euch. Denn an diesem Tage geschieht eure Entsühnung, dass ihr gereinigt werdet. Von allen euren Sünden werdet ihr gereinigt vor dem Herrn. Darum soll es euch ein hochheiliger Sabbat sein, und ihr sollt fasten. Eine ewige Ordnung sei das. Es soll aber solche Entsühnung schaffen ein Priester, den man gesalbt und dessen Hände man gefüllt hat, dass er Priester sei an seines Vaters Statt. Und er soll die leinenen Kleider anlegen, die heiligen Kleider, und soll so entsühnen das Allerheiligste, die Stiftshütte, den Altar, die Priester und alles Volk der Gemeinde. Das soll euch eine ewige Ordnung sein, dass ihr Israel einmal im Jahr entsühnt wegen aller seiner Sünden. Und Aaron tat, wie der Herr es Mose geboten hatte. Soweit die Verse 29 bis 34. Der große Versöhnungstag ist übrigens der einzige Tag, für den Gott seinem Volk ein allgemeines Fasten verordnet hat. An diesem Tag wünschte man einander nicht etwa einen fröhlichen Yom Kippur, vielmehr war es ein Tag der Buße und Besinnung. Der Versöhnungstag sollte jedes Jahr erneut begangen werden. Auch heute noch ist der Yom Kippur der höchste jüdische Feiertag, wenngleich an diesem Tag natürlich keine Tieropfer mehr dargebracht werden. Christen sind davon überzeugt, dass Jesus Christus durch seinen Opfertod die Sünden der Welt ein für allemal gesühnt hat und damit eine vollkommene und endgültige Versöhnung mit Gott ermöglicht hat. Deshalb hat nun jeder, der an Jesus Christus glaubt, freien Zugang zu Gott und ewiges Heil. Mit der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel erreichen wir einen neuen Abschnitt innerhalb des 3. Mosebuches. Denn die Kapitel 17 bis 20 handeln von einer ganzen Reihe schwerwiegender Vergehen, die zum Teil mit harten Strafen geahndet wurden. Während wir manche Vergehen auch heute noch als solche bezeichnen würden, ist bei anderen wahre Detektivarbeit vonnöten, um den Sinn der damit verbundenen Anweisungen zu verstehen. Ich hoffe, Sie nehmen die Herausforderung an und schalten auch die nächste Folge von Durch die Bibel wieder ein. Bis dahin, Gottes Segen mit Ihnen.